Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Torben Kessler liest heute den Schluss des Romans Amrum von Hark Bohm und Philipp Winkler. Nannings Vater ist überraschend aufgetaucht, aber schnell ist klar, er passt nicht in die Inselwelt. Er ist ein Nazi-Ideologe, ein intellektueller Diplom-Landwirt mit zwei linken Händen, der Bücher zur Rassenhygiene geschrieben hat, die jetzt schnell verschwinden müssen. Ein Langschläfer, der weder Fahrrad fahren noch ein Schwein einfangen kann. Und dann der Schock, er wird von britischen Soldaten abgeholt. Noch im Anfahren des Jeeps ruft er seiner Frau zu, Nanning müsse unbedingt aufs Gymnasium geschickt werden, aber Nanning will Amrum partout nicht verlassen. Wenn es denn unbedingt sein muss, dann nur zusammen mit Hermann, seinem Freund.
Er wollte auf gar keinen Fall nach Hamburg. Jetzt, wo anscheinend auch Dr. Schneider mitzuentscheiden hatte, was mit Nanning passierte. Und wenn ein Akademiker kein richtiger Insulaner werden konnte, dann wollte Nanning eben kein Akademiker sein, was auch immer das genau war. Nanning wusste nur, dass es mit Studieren und Forschen zu tun hatte. Und wenn man ganz viel geforscht hatte oder einfach ganz schlau vom Studieren war, dann schrieb man wohl Bücher. Er musste daran denken, dass sein Vater der Mutter aus dem britischen Wagen zugerufen hatte, sie solle ihn, Nanning, unbedingt aufs Gymnasium schicken. Was aber, wenn die Mutter sich täuschte und sein Vater tatsächlich ein Verbrecher war? Musste man dann darauf hören, auch wenn es der Vater war? Nein, dachte er. Er wollte kein Akademiker sein. Er wollte Tessa auf dem Acker helfen und Butter und Milch für die Familie verdienen. Er wollte mit Hermann Kaninchen fangen und Schollenpetten gehen, mit dem Kumpel durch die Salzwiesen stapfen und Kiebitze aufschrecken, Wattwürmer aus dem Watt ziehen und am Flutsaum des Kniep nach Treibgut gucken. Nur allzu gerne hätte sich Nanning genau da, an Ort und Stelle zu Boden plumpsen lassen, um einfach nicht wieder aufzustehen, Wind und Wetter über sich hinweggehen zu lassen, am besten für immer. Aber seine Mutter würde ihm schon Beine machen, wenn sie das sah. Also schleppte er sich rüber zu Hermann. Sie fragten Hermanns Mutter, ob Hermann denn nun mit nach Hamburg dürfe. Sie sagte nur knapp, dass sie Opa Arjan fragen sollten. Die Jungen gingen nach hinten. Opa Arjan war gerade damit beschäftigt, Schollen auszunehmen und sie auf Stangen zu hängen, die dann in seine Räuchertonne kamen. Die Innereien landeten im gleichen Eimer, in den schon die Eingeweide von Nannings gefangenem Wildkaninchen geplattert waren. Nanning wandte den Blick ab. Die Jungs sahen ihm eine Weile dabei zu, bis Hermann irgendwann sagte, »Opa, du hast doch gesagt, wär gut, wenn ich auf die Oberschule komm.« »Ja, wär gut«, sagte Opa Arjan, ohne seine Arbeit zu unterbrechen. »Nannings Vater sagt, dass ich mit zu denen nach Hamburg kann.« »Ja, ja, aber das wär nicht gut.« Opa Arjan schaute nicht auf, sah nur die Schollen und sein dünnes Messer. Die erste Stange war voll. Er legte sie an den Rand des Tisches und machte sich an die Schollen für die zweite Stange. Hermann und Nanning sahen weiter zu. Irgendwann formte sich ein Wust von Worten in Nannings Mund. Seine Lippen bewegten sich kaum merklich, wie um den gesuchten Worten endlich eine Form zu geben. Aber er blieb stumm. Je länger er Opa Arjan zusah, umso weniger Zweifel bestanden noch, dass es gar keinen weiteren Raum gab, den er mit Worten hätte füllen können. Er sah Hermann an, der wiederum seinen Opa beobachtete. Enttäuscht drehte Nanning sich um und ging. Hermann folgte ihm. Am Gartentor hielt Nanning inne. Einige Sekunden vergingen. Nanning sah irgendwo hin, Hermann irgendwo anders. Dann sagte Hermann, ja, kannst nix machen. Nee, kannst nix machen. Nanning drückte den Griff des niedrigen Tors runter und trat hindurch. Ja, denn, ne? Ja, denn, ja. Nanning schloss das Tor wieder. Hermann blieb dahinter stehen. Nanning ging. Am Vormittag kam Tante Ena und holte Nanning ab. Sie habe eine Überraschung für ihn. Der Mutter erzählte sie, sie wolle mit Nanning etwas unternehmen, fuhr dann aus der Haut, als diese nachfragte, was sie denn unternehmen wolle. Werde ich jetzt nach Gestapo-Methoden verhört, nur weil ich was mit meinem Neffen unternehmen möchte? Die Mutter, die gerade mit der schreienden Mechthild und dem hungrigen Baby beschäftigt war, winkte ab und wünschte den beiden viel Spaß. Draußen versuchte Nanning seiner Tante irgendetwas zu der Überraschung zu entlocken, aber sie sagte, er würde es schon sehen. Und er fragte, warum sie der Mutter nichts von einer Überraschung gesagt hatte. »Weil du da nicht hättest kommen dürfen. Und nur hör auf zu fragen.« Sie kamen an seiner Schule an, die noch immer als Quartier der Besatzer diente. Tante Ena begrüßte einige Soldaten. Dann forderte sie den völlig verdatterten Nanning auf, in ein sandfarbenes Militärauto zu steigen. »Darfst vorn mitfahren«, sagte Tante Ena. Sie hatte absolut recht, dachte Nanning, als er auf den Beifahrersitz stieg. Seine Mutter hätte das nie im Leben erlaubt. Auf der Fahrt unterhielt sich Tante Ena auf Englisch mit dem Soldaten, der das Auto fuhr. Seine Tante machte sich nicht die Mühe, etwas für Nanning zu übersetzen. Es war ihm egal. Er war, das musste er sich eingestehen, viel zu aufgeregt, in einem Auto der britischen Armee mitzufahren. Es roch stark nach Zigarettenqualm und etwas Schärferem, das Nanning nicht kannte. Der spitze Turm der St. Clemenskirche leuchtete hell vor dem Himmel über Nebel. Sie rollten langsam am Kirchgelände vorbei. Ein paar Straßen weiter hielten sie an. Vor dem großen Kapitänshaus von Nannings Großonkel Antonius. »Was wollen wir denn hier?« Tante Ena antwortete nicht. Ohne es überhaupt an der Haustür versucht zu haben, lief sie um das Haus herum in den Garten. Dort saßen zwei Männer an einem schmalen Gartentisch. Sie spielten Schach. Einer der Männer sah auf, nachdem sich Tante Ena mit einem Räuspern bemerkbar gemacht hatte. Es war Onkel Martin vom Kniepsand. In der Art, wie sich sein Gesicht aufhellte, wurde deutlich, dass auch er Nanning wiedererkannte. »Guck an, Hille Jessen ihrer!« Der andere Schachspieler, der ihnen den Rücken zukehrte, wandte in einer schnellen Bewegung den Kopf, um über die Schulter zu sehen. Nanning konnte es nicht fassen. »Onkel Theo!« Der drehte sich im Stuhl weiter zu Nanning und Ena und sagte strahlend, »Sitting Bull!« Onkel Martin lachte auf. »Sitting Bull ist gut. Sitting, der rennt. Der rennt mit dem Bullen über den Kniepsand, wie normale mit dem Hund. Und weißt du, wie er den Bullen nennt? Na? Onkel Theo!« Onkel Theo, der gerade noch Martin angesehen hatte, wandte sich wieder zu Nanning um. Der hätte schwören können, in Onkel Theos Augen, in der Art, wie dieser ihn anschaute, die Spiegelung der Vergangenheit sehen zu können. »Hast mich nicht vergessen«, sagte Onkel Theo in einem weichen Ton. Nanning hätte vor Glück losheulen können, wäre Onkel Theo am liebsten um den Hals gefallen, seinem treuen Mustang, der sich nach all der Zeit noch an ihn erinnerte. Aber er wollte sich zusammenreißen, zeigen, dass er erwachsen geworden war. Also verbeugte er sich förmlich vor Onkel Theo. »Guten Tag, Onkel Theo.« Onkel Theo stand auf, räusperte sich und reichte Nanning ebenso förmlich die Hand, die verschmiert von Motorölresten war. Dann verbeugte auch er sich, was Nanning wiederum zum Anlass einer weiteren, weniger tiefen Verbeugung nahm. Eine angedeutete Verbeugung, eine Hand auf der Brust, so wie es sein Vater immer zu tun pflegte. Denn Verbrecher und nicht Radfahren können hin oder her. Der Vater kannte sich mit Bücherschreiben und mit Manieren aus. »Guten Tag, Nanning«, sagte Onkel Theo, während er sich wieder aufrichtete. »Tante Ena hat erzählt, für dich ist Amrum sowas wie ein Paradies.« »Opa Ajan sagt, alles, was vom Festland kommt, ist schlecht«, sagte Nanning und zuckte die Schultern. »Amrum, ein Paradies?« Darüber hatte er so noch nie nachgedacht. Vielleicht, weil er gar nicht so genau sagen konnte, was ein Paradies denn ausmachte. Irgendwie hatte er sich so etwas wie Robinson Crusoes Insel vorgestellt, mit Kokosnüssen und quietschbunten Papageien. Aber, dachte er jetzt, das war sicher kein Paradies mit Kannibalen, Erdbeben und Fieberwahn. »Gibt's nicht was ganz Besonderes?« Nanning sah Onkel Theo an, untersuchte ihn, seinen Blick, in der Hoffnung, dies könne ihm irgendeinen Aufschluss darüber geben, was er denn meinen könnte. Nanning kam beim besten Willen nicht drauf, was das war. »Eigentlich alles normal«, sagte er, und es klang beinahe wie eine Frage. Onkel Theo griente breit wie jemand, der etwas im Schilde führte. »Dann zeige ich dir mal was Besonderes.« Onkel Theo schnappte sich Ena und Nanning und zusammen fuhren sie im Auto von Nannings Großonkel Antonius zum Leuchtturm. Nanning ließ seinen Onkel auf der Fahrt nicht aus den Augen. Aus Angst, Theo könnte sich als Einbildung entpuppen, sodass Nanning und Tante Ena in Onkel Antonius fahrerlosem Auto dahin schlittern würden. Aber Onkel Theo war real. Er blieb. Ena löcherte ihn mit Fragen, wie die Lage in Amerika und genauer in New York sei. Sie überraschte Nanning mit der Aussage, sie habe nun endgültig beschlossen, wieder rüberzugehen, wie sie es ausdrückte, als befände sich New York nicht etwa auf der anderen Seite des Ozeans, sondern auf Föhr oder einer der Halligen. Sie stiegen aus und gingen auf den Leuchtturm zu. Nanning blieb stehen, musste diese Neuigkeit erst mal verdauen. Onkel Theo und Tante Ena gingen voraus. Während Nanning versuchte, wie ein Legespiel zusammenzusetzen, was Tante Enas Abschied für ihn und die Familie bedeuten würde, ließ er seinen Blick über die sanften Hügel der Umgebung streifen, bevor er sich umdrehte und mit Theo und Ena die schmale, steile Treppe im Leuchtturm hinaufstieg. Onkel Theo und Nanning kamen vor Tante Ena oben an. Sofort fiel ihm der starke Geruch nach Salzwasser auf, so als habe die Luft dort oben, fern von anderen Geruchsquellen, eine höhere Konzentration als unten. Es war schon etwas anderes, fand Nanning, ob man sich nun auf der höchsten Düne der Insel befand, Sand zwischen den Zehen, oder auf einem relativ schmalen, künstlichen Stängel, der senkrecht in der Gegend stand. Es war keine Höhenangst, die er verspürte, denn er fand es wunderbar dort oben. Vielmehr war es eine Art angespannter Aufregung, als hätte er von dort oben Zugriff auf so etwas wie tiefere Wahrheiten, die einem auf Höhe des Meeresspiegels verwehrt blieben. Nur wenn man den Ort sah, an dem sich Himmel und Meer trafen, oder auf der anderen Seite der Plattform das Wattenmeer und die dunkel hingetupften Halligen, und man begriff, wie in Wirklichkeit doch alles zusammenhing. Nur dann schienen sich auch andere Dinge auf der Welt in die richtige Perspektive zu schieben. Onkel Theo trat hinter ihn. »Schon mal hier oben gewesen?« Nanning schüttelte den Kopf. »Ist das was Besonderes?« Nanning nickte. »Das ist der höchste Leuchtturm der gesamten Nordseeküste. Wegen der Sandbänke.« Onkel Theo zeigte aufs Meer hinaus. Eine Wolkenfront schob sich über den Horizont. Nanning kam es vor, als könne man von dort oben nicht nur an weiter entfernte Orte sehen als vom Boden, sondern auch ein Stück weit in die Zukunft. »Jungnamensand«, fügte Onkel Theo hinzu. Nur ganz zart hob sich die Sandbank von der sie umgebenden Nordsee ab. »Ja, und da«, sagte Nanning und schwenkte die Hand vor der Küste Sylts hin und her, »das Vortrapptief, da reißt die Ebbe praktisch das Wasser vom Watt in die See. Da gibt's so einen Strom, wenn da ein Wind gegen ansteht, hast du sofort so eine See, dass du kenterst.« Onkel Theo lachte auf und klopfte ihm auf den Rücken. »Mann, du bist ja ein richtiger Sailor.« Tante Ena trat auf die Plattform, genau in dem Moment, als er Onkel Theo etwas anvertrauen wollte. Tante Ena stellte sich ans Geländer und sah sich um, Onkel Theo und Nanning keine Aufmerksamkeit schenkend. Aber Nanning wollte auf Nummer sicher gehen und ging ein Stück den Rundgang des Leuchtturms herum. Onkel Theo sah über die Schulter. Dann kam er zu Nanning. Er schien verstanden zu haben. »Als ich mit Sam da raus bin«, sagte Nanning in gedämpfter Lautstärke, »hat er gesagt, genau so hat dein Onkel Theo da gesessen, als er so alt war wie du.« Onkel Theo beugte sich über Nanning. Auch er senkte die Stimme. »Und wart ihr auch auf dem Sand?« Nanning nickte eifrig. »Und hatte er seine Rifle dabei?« In Onkel Theos Stimme lag eine kindliche Aufregung. Hatte er? Ja. Onkel Theo hob die Arme, als hielte er ein Gewehr, kniff ein Auge zusammen und zielte mit dem anderen über Kimme und Korn aufs Meer hinaus. Und dann, bang! Er tat so, als würden seine Arme vom Rückstoß hochgerissen. Was denn für ein Peng? Tante Ena sah herüber. Onkel Theo und Nanning tauschten einen verschwörerischen Blick und begannen zu kichern. Was lacht ihr? Rief Tante Ena. Sie trat zu ihnen und schnalzte kopfschüttelnd mit der Zunge. Auch sie grinste jetzt und sagte, »Na, ihr seid mir ja ein paar schöne Verschwörer.« Aber dann wurde sie ernst. Wieder wanderte ihr Blick, diesmal aber nicht in die Ferne, sondern die Insel hinauf nach Norden. Nanning fragte, ob was sei, und Onkel Theo und sie tauschten einen Blick. Dann begannen sie zu reden. Nanning hatte der Mutter am Abendbrottisch kaum in die Augen sehen können, weil er sich wie ein Verräter vorgekommen war. Bald nach dem Essen hatte er sich entschuldigt und gesagt, er wäre todmüde und wolle schon ins Bett gehen. Dabei war er der festen Überzeugung gewesen, kein Auge zumachen zu können. Und doch war er fast sofort eingeschlafen. Früh in der Nacht wurde er allerdings durch ein lautes Gespräch von Tante und Mutter geweckt. Die Kinderzimmertür zur Küche stand wie üblich einen Spalt weit offen, und wie üblich, wenn Tante Ena und Nannings Mutter sich stritten, gelang es ihnen nicht halbwegs leise zu sprechen. »Einen 10-jährigen Jungen«, hörte Nanning Tante Ena sagen, als er die Augen aufschlug. Einen Moment blickte er an die halbdunkle Decke, dann drehte er den Kopf auf dem Kissen zur Seite. Das Licht vom Türspalt teilte das Kinderzimmer wie eine Schranke, hier Nannings Teil, da Mackers und Mechthils Hälfte. Da die Kinder, hier der Erwachsene, dachte er. »Du hast mich belogen«, sagte die Mutter in der Küche. Nanning richtete sich im Bett auf. »Ja, ich hab Theo gesucht und ich hab ihn gefunden.« Während Tante Ena sprach, stand Nanning auf, schlich zur Tür und setzte sich ins Dunkel daneben. »Und ja, ich hab Nanning zu Theo gebracht, ohne dich zu fragen. Und er würde ihn mitnehmen, und ich bin glücklich darüber.« »Wie immer«, sagte die Mutter so laut, dass Nanning sich besorgt zu seinen Geschwistern umsah, aber die schliefen fest. »Es geht nicht um uns beide, dammit!« Nanning riskierte einen Blick durch den Spalt. Seine Tante ging auf und ab. Die Mutter saß am Tisch, vor ihr ein aufgeschlagenes Buch. Er konnte ihr Gesicht sehen. Als hielte sie jemand fest, blieb Tante Ena mit einem Mal stehen. Eine Sekunde verharrte sie so, dann drehte sie sich zu ihrer Schwester um, hielt sich an einer Stuhllehne fest und sagte gefasster, »Andere Familien schicken ihre 10-Jährigen aufs Internat nach Salem oder eine Boarding School in England.« Sie beugte sich ein wenig weiter vor, auf die Mutter zu. »Und du hast die Chance, dass unser Vetter deinen Filius auf eine Highschool in New York bringt. Mitten!« Sie ließ ihre Handkante von oben nach unten sausen, als zerteile sie damit etwas. »Im Desaster, wo keine deutsche Schule funktioniert. Im Sommer 45. Ins heile New York.« Beim Wort »heile«, das sie fast flehentlich betonte, rüttelte sie an der Stuhllehne. Eine Weile blieb es still. Nanning atmete flach und in kurzen Stößen durch die Nase. Er hatte fest mit einer plötzlichen und heftigen Reaktion der Mutter gerechnet. Doch die saß da, sah ins Dunkel hinter den Küchenfenstern hinaus und blinzelte kein einziges Mal, bis sie mit vorsichtig tastender Stimme sagte, »Als deutscher Junge in eine jüdische Gemeinde?« Das Ende der Frage kam einem Flüstern gleich, als wäre ihr während des Sprechens die Luft ausgegangen. »Du kennst Theo genauso gut wie ich. Der ist noch nie in einer Synagoge gewesen.« »Jude bleibt Jude«, sagte die Mutter. Tante Ena stoppte mitten in der Bewegung ab. Nanning konnte ihr Gesicht nicht sehen, aber der unverhohlene Ärger in ihrer Stimme sagte alles. »Jetzt habe ich aber die Faxen dicke, Hille. Falls du dich nicht mehr erinnerst, helfe ich dir gern auf die Sprünge. Die Schwester unseres Vaters ist Theos Mutter. Und sein Vater ist Onkel Georg. Sie schlug mit der Hand auf den Tisch, stützte sich darauf und deutete mit dem Zeigefinger der anderen Hand energisch auf die Mutter. »Ja, dein Lieblingsonkel Georg, dem du immer gesagt hast, wie lieb du ihn hast. Dieser unser Onkel Georg ist Jude, verdammt noch eins!« Momente, in denen Nannings Mutter etwas hätte sagen können, die Situation hätte schlichten können, vergingen in angespannter Stille. Dann sagte sie etwas mit einer leisen, kraftlosen Stimme. »Wilhelm wird es nicht erlauben.« »Und du?« sagte Tante Ena, und nun klang sie kühl. Wieder zog ein wortloser Augenblick vorüber, in dem Tante Ena die Mutter mit suchender Verzweiflung ansah. Aber je länger dieser Moment der Stille andauerte, desto mehr trat auch eine Ernüchterung in Enas sich verhärtende Züge. Dann schien sie genug zu haben. Sie riss ihren Mantel von der Stuhllehne und verließ türenschlagend das Haus. »Bitte, Mutter.« Nanning hatte sich in die Tür gestellt. Seine Mutter rutschte vom Stuhl zu ihm heran und umarmte ihn. Ihr Ohr lag auf seiner Schulter. Sanft sagte sie, »Das verstehst du noch nicht. Ich hab dich doch lieb, auch in Amerika. Das weiß ich doch. Und ich dich auch. Sehr, sehr lieb.« Sie umarmte ihn, drückte ihn fest an sich. Der Kiebitz landete in Ufernähe, am Rand des Watts. Das Weibchen und zwei Junge liefen durch die Marsch, während der Wind auf das wogende Schilf drückte. Prüfend pickte der Kiebitz in den weichen, feuchten Untergrund. Er verharrte, sah sich um. War da etwas? Er horchte nach seiner Familie. Alles in Ordnung. Er lief ein Stück weiter. Eine bewachsene Anhöhe in Richtung des Inselinneren hinauf. Wieder pickte er in die Erde. Etwas regte sich. Geschwind hackte der Schnabel auf die Stelle ein und zog schließlich einen Regenwurm, fett und saftig, heraus. Da bewegte sich plötzlich etwas neben dem Vogel. Er flatterte panisch los, um ganz schnell auf Abstand zu dem Jungen zu kommen, der da im Gras gelegen hatte, so regungslos, dass nicht einmal der Kiebitz ihn bemerkt hatte. Nanning sah dem Kiebitz nach, der mit seinen breiten Flügeln schnell an Höhe gewann. Von der Marschwiese unter ihm rief ein zweiter. Nanning hatte ihn schon gehört, als er noch im Gras gelegen und in den morgendlich gelben Himmel hinaufgesehen hatte. Jetzt sah er ihn auch. Zwei flügge Jungvögel begleiteten ihn, sprangen bettelnd an ihm hoch. Der erwachsene Vogel ließ sich davon nicht stören und pickte im kurzen Gras herum, und die Jungen begannen, ihn nachzuahmen. Nach einem Moment landete auch der Kiebitz, den Nanning versehentlich aufgescheucht hatte, wieder. Sofort liefen die Kleinen zu ihm und er verfütterte den Regenwurm an sie. Nanning ließ den Blick wandern, über das Dünengras und das auflaufende Wasser, die Marschen und die Salzwiesen und weiter nach Norden, der Krümmung des Bogens folgend. Der Borak und dahinter der Deich, der Norddorf vor Sturmfluten schützen sollte. Eine Schar Möwen erhob sich aus den flachen Dünenausläufern vor der Odde. Es sah so aus, als flimmerten die vielen auf- und niedergehenden Flügel in der Morgensonne. Sie flogen aufs Meer hinaus. Nanning kniff die Augen zusammen. Am Horizont, zwischen Amrum und Föhr, näherte sich ein Schiff. Er konnte den austretenden Rauch erkennen. Ein Dampfer. Nanning erhob sich. Sofort zog der Wind an ihm. Er schloss die Augen und sog die frische Luft ein, so lange, bis nichts mehr in ihn hineinzupassen schien. So lange, bis er die Luft der Insel und der Nordsee so sehr in sich hatte, dass, auch wenn er mit voller Kraft pustete, immer ein kleiner Teil irgendwo in ihm zurückbleiben würde. Er dachte daran, wie Hermann inzwischen schon aufgestanden und zu seinem Fenster gegangen sein musste, wie er ganz bestimmt die Hershey's-Schokolade gefunden hatte, die in den Fensterspalt geschoben war. Nanning hoffte, sein Freund hatte sich schon ein Stück davon schmecken lassen. Tante Ena war bereits da, als er nach Hause kam. Sie ging mit Macca an der Hand vom Haus zum Weg herunter. Dort stand das Auto, mit dem sie nach Nebel zu Großonkel Antonius Haus gefahren waren. Ein Soldat, vielleicht derselbe wie vorher, lud Nannings Koffer hinten ein. Dann knallte er die Kofferraumklappe zu. Tante Ena wuschelte Macker ein letztes Mal durchs Haar und schickte ihn anschließend zurück zum Haus. Er lief zur Mutter, die regungslos wie eine Statue in der Tür stand. Als Nanning am Auto ankam, lächelte Tante Ena ihn an. Dann ging ihr Blick rauf zum Haus, zur Haustür. Das Gesicht der Mutter war in Ablehnung wie versteinert. Tante Ena drückte Nanning ermutigend die Hand, ging um die Motorhaube herum und stieg auf der Beifahrerseite ein. Minutenlang weinte Nanning, zuerst an den starren Körper der Mutter gepresst, dann, nachdem sie in die Knie gegangen war, an ihre Brust geschmiegt. Irgendwann hielt auch sie es nicht mehr aus und sie weinten gemeinsam. Dann war es Zeit zu gehen. Tante Ena rief aus dem Auto, dass der Dampfer nicht warten würde. Die Mutter wischte sich die tränennassen Wangen und sah Nanning an. Er straffte sich, stellte sich vor ihr auf und sagte in förmlichem Ton: »Auf Wiedersehen, Mutter.« Dann drehte er sich um und ging. »Dass du mich nicht vergisst«, rief sie ihm halblaut hinterher, worauf sich Nanning im Gehen noch einmal zu ihr umwandte und nickte. »Und deinen Vater. Denk immer daran, woher du kommst, mein Großer. Wer du bist, vergiss das ja nicht.« Spätestens in Little Amrum, in New York, würden sie sich wiedersehen, hatte Onkel Theo gesagt. Er hatte Nanning wieder Sitting Bull genannt, ihn und Ena umarmt, war von Bord gegangen und hatte gewartet, bis das Schiff ablegte. Nachdem sie sich noch einmal zugewunken hatten, war Onkel Theo gegangen. Er hatte noch ein paar Tage Urlaub vor sich und Nanning schätzte, dass Onkel Theo nach Nebel zurückfahren würde, um das Schachspiel mit Onkel Martin zu beenden. Nanning ging nach vorne zum Bug und blickte auf das kabbelige, graue Wasser, in das der schwarze Bug des Dampfers hineinstampfte. Tante Ena nahm seine Hand und lächelte ihn an, aber er erwiderte das Lächeln nicht. Er starrte ins Grau hinaus und dachte an Hamburg, das nun, unvorstellbar, seine Zukunft war. Eine Silbermöwe kreuzte vor dem Bug, glitt herunter und berührte ganz kurz mit dem Schnabel das Wasser, nahm etwas auf. Opa Arjan hatte ihm von Rungholt erzählt, der versunkenen Stadt, die vor Jahrhunderten in einer gewaltigen Sturmflut in der großen Manntränke überflutet worden war und nun auf dem Meeresgrund langsam verfiel. Fischer erzählten, dass man in Sturmnächten die alte Glocke des Kirchturms aus der Tiefe schlagen hörte, so dass einem das Blut in den Adern gefror. Die Stadt war noch da, halb zerstört, tief unter der Nordsee. Ebbe und Flut gingen unaufhörlich darüber hinweg. Als Opa Arjan die Geschichte mit ihnen geteilt hatte, an einem stürmischen Abend auf Amrum, hatte der Wind um die Hausecken geheult wie ein verlassenes Kind, und Nanning war es kalt über den Rücken gelaufen. Hermann hatte gefragt, ob man da nicht runtertauchen könnte, und Opa Arjan hatte gesagt, niemand wisse genau, wo Rungholt lag. Nanning kam es vor, als müsse er nun dahin, in eine kalte Stadt unter der grauen See. Allein. Er ließ Enas Hand los und sah wieder hinaus. Im Osten zeichnete sich eine schmale Linie ab, etwas dunkler als das Meer. Das Festland.
Torben Kessler mit der letzten Folge aus dem Roman Amrum von Hag Bohm und Philipp Winkler. Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. In der nächsten Woche liest Peter Simonischek insgesamt 5 Folgen Die Verwandlung von Franz Kafka.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. Im New Yorker Schweigegeldprozess haben die Geschworenen den früheren US-Präsidenten Trump in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Damit ist er der erste Präsident in der amerikanischen Geschichte, der wegen einer Straftat verurteilt wurde. Ihm war vorgeworfen worden, vor der US-Wahl 2016 Unterlagen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin gefälscht zu haben. Das Strafmaß wird im Juli bekannt gegeben. Trump droht im äußersten Fall eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Sein Anwalt kündigte inzwischen Berufung an. Wie der Ex-Präsident auf das Urteil reagiert hat, dazu Charlotte Voss aus New York.
Aus dem Gerichtssaal hieß es, Donald Trump habe der Urteilsverkündung mit versteinerter Miene zugehört. Kurz danach trat er dann aus dem Gerichtssaal in den Gerichtsflur und dort warteten wie immer Kameras und Trump sprach dann. Seine Verurteilung sei eine Schande. Er bezeichnete den Richter erneut.